ste brudar jedan.
Sein Sünde wich, geliebt ist von dir, ohne Gackerei verdient. Warum, Herr, diese große Gnade, dass ich dein Kind darf sein, gesegnet. Ich sehe, was ich bin. Ohne dein Blut bin verloren und Tod nimm mein Leben. Herr, in deine Hand. Prüf mich, Herr, ob tief in mein Herz, was allein nur du kennst, ist, was dir nicht gefällt. Mein Wunsch ist dir dienen, Herr, mit mein Leben gern, dir mein Recht.
Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir bei dem letzten Vortrag des heutigen Tages angekommen. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig, dass wir auch dieses ermunternde Wort noch miteinander betrachten können. Ja, ich denke, das ist auch schon deutlich geworden, dass wir in einer Zeit leben, die sehr herausfordernd ist. Ich habe, weiß nicht, war es gestern oder heute, dieses Bild gebraucht, das mir immer wieder vor Augen steht, dass wir in der Endzeit gegen einen starken Strom anschwimmen müssen. Dass wir, wenn wir nur passiv sind und uns treiben lassen, dann treiben wir ab. Dann treibt es uns ganz automatisch weg von dem Herrn Jesus. Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Und dazu braucht es Kraft. Dazu braucht es Kraft, die wir nicht von unserem Fleisch, von unserem natürlichen Menschen her haben. Und deswegen unser Thema mit Kraft gestärkt am inneren Menschen. Ich denke, das passt sehr gut auch in diese ganze Reihe hinein. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir die richtige Meinung haben, die richtige Überzeugung, die richtige Lehre. Das ist sehr wichtig und wir wollen das nicht abwerten. Aber wir brauchen auch ein Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus, ein Leben, in dem wir diese Dinge praktisch umsetzen, von denen wir auch theoretisch überzeugt sind, und ein Leben, das wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes geführt wird. Und das ist oftmals eine große Herausforderung. Manche Geschwister, die eine bibeltreue Überzeugung haben, ihnen fehlt es dennoch an geistlicher Kraft, um konsequent dem Herrn nachzufolgen. Und das merkt man dann auch, dass da manche Nöte und Schäden damit verbunden sind. Deswegen habe ich aus voller Überzeugung und mit Freude auch einige erbauliche Bücher geschrieben und erbauliche Schriften, die wirklich auch seelsorgerlich das Leben mit dem Herrn behandeln, wie zum Beispiel Christus, unsere Heiligung und auf dem Weg zur geistlichen Reife, weil ich eben überzeugt bin, dass die Gläubigen in der heutigen Zeit auch wirklich wieder neu diese Geheimnisse des Lebens mit Christus erkennen müssen. Und es wird heute auch seltener gelehrt. Und da brauchen wir auch Zurüstung und Hilfe, damit wir wirklich auch den Weg der Treue miteinander gehen können in der Nachfolge des Herrn. Ich möchte deshalb lesen, den Bibeltext, aus dem auch unser Thema entnommen ist, Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja. Was wir heute Abend noch machen wollen, das ist eigentlich, dass wir ein Stück Lehre betrachten. Ich bin eher geneigt, Lehrverkündigung zu halten, als jetzt so rein auslegende von einem Bibelwort. Und deswegen wollen wir auch versuchen, verschiedene Bibelworte zu diesem Thema zusammenzubringen, zusammenzusehen, weil ich einfach glaube, dass auch in dieser Hinsicht gesunde Lehre uns enorm helfen kann zu einem gesunden Glaubensleben. Wir finden hier einen Begriff, nämlich, dass wir einen inneren Menschen haben. Davon wird unterschieden der äußere. Vielleicht lesen wir auch diese Bibelstelle, die ja jeder von uns, denke ich, gut kennt, aus dem 2. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus redet über seine Anfechtungen und Kämpfe und seinen Dienst. Und da sagt er in 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also da gibt es den äußeren Menschen und den inneren Menschen. Dem äußeren Menschen nach sind wir immer noch Fleisch. Wir haben noch unser unerlösten Leib von Adam. Das ist ja unsere Not, dass wir innerlich neu geworden sind, eine neue Schöpfung, und dass wir äußerlich immer noch diesen alten Menschen an uns tragen, dass wir das Fleisch an uns tragen und damit aber auch Begierden, Lüste, Versuchlichkeit zur Sünde, diese ganzen Dinge, von denen der Apostel Paulus sagt in Römer 7, wer wird uns erlösen von diesem Leibe des Todes? Das haben wir an uns. Das ist unser Spannungsverhältnis, in dem wir leben als wiedergeborene Kinder Gottes, Wenn es da heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Dann stimmt es absolut. Aber was ist neu geworden? Nicht unser äußerer Mensch. Sonst würden uns nicht alle möglichen Wehwehchen plagen und wir würden nicht Krankheiten und Schwächen ertragen und wir müssten auch nicht sterben. Aber all das ist noch vorhanden, weil unser äußerer Mensch ist immer noch der Adams Leib, der leibliche Fleisch, das fleischliche Leib des Todes, der Sünde. Das haben wir nicht abgelegt, sondern das wird erst uns genommen, wenn wir entweder entrückt werden zum Herrn und verwandelt werden oder aber wenn eben dieser Leib stirbt und wir dann in die Herrlichkeit eingehen. Das ist also erst bei der Auferstehung der Fall, dass wir einen neuen Leib, einen Geistleib haben werden, der Christus gleichgestaltet ist. Und solange wir hier auf der Erde sind, leben wir in diesem Spannungsverhältnis zwischen Fleisch und Geist, zwischen äußerem Menschen und innerem Menschen, zwischen dem irdenen Gefäß und dem kostbaren Schatz, den Gott da hineingelegt hat. Ja? Und das ist, denke ich, etwas, was uns jetzt auch beschäftigen darf, dass wir einfach versuchen zu verstehen, was sagt die Bibel über den inneren Menschen und wie können wir mit Kraft gestärkt werden an diesem inneren Menschen. Vielleicht lesen wir auch nochmal die dritte Bibelstelle, die den inneren Menschen anspricht. Das ist nämlich im Römerbrief, das 7. Kapitel. Da finden wir Vers 22 und 23 genau wieder diese Polarität, diesen Gegensatz. Vielleicht schon ab Vers 21. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also auch wiederum Geist und Fleisch, innerer Mensch und äußerer Mensch sind in einem Gegensatz. Und da wollen wir einfach auch sehen, dass da, denke ich, schon ein Bezug besteht auch zu diesem Begriff der neue Mensch. Und das hilft uns vielleicht, wenn wir mal versuchen zu sehen, kann es sein, dass dieser innere Mensch auch mit dem neuen Menschen verbunden ist? Da lesen wir in Epheser 4 etwas und das möchte ich auch nochmal mit uns lesen, Vers 22 bis 24. Da heißt es, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Diese Bibelstelle ist zum Teil etwas anders übersetzt worden. Luther hat sie so übersetzt, als würde man ständig den alten Menschen ablegen müssen und den neuen anziehen. Ich denke, dass das nicht ganz der Gedanke ist, der in dieser Bibelstelle zum Ausdruck kommt, dass sie in der Schlachterbibel und in der Elberfelder Bibel richtig übersetzt ist. Da geht es um einen punktuellen Wechsel. Der Mensch, der noch nicht bekehrt ist, das ist der Mensch, der im Fleisch ist, der dem Fleisch gemäß lebt, das ist der Sünder, der getrennt von Gott ist und der keine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und wenn wir uns bekehren und von Neuem geboren werden, dann geschieht ein radikaler Wechsel, dass nämlich der alte Mensch abgelegt wird, diese rebellische Adamsmensch. Der muss in den Tod, der wird mit Christus gekreuzigt und abgetan und das passiert bei der Wiedergeburt. Ja? Danach sieht die Bibel uns nicht mehr als Sünder. Das hat Luther zwar etwas anders gesehen, aber ich denke, die Bibel zeigt, sobald wir in Christus sind, sind wir Heilige und Gerechte von unserer Stellung her. Obwohl wir noch nicht perfekt sind, noch nicht vollkommen sind. Aber wir sind Gerechte von unserer Stellung her. Wir sind nicht mehr Sünder und Rebellen, sondern wir sind Kinder Begnadigte und Geliebte und Gerechte und Heilige. Das ist unsere Stellung. Und auf der anderen Seite haben wir da den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, dasselbe wie beim Apostel Paulus, der innere Mensch, der verlangt nach Gott, der verlangt danach, den Willen Gottes zu tun, der ist vollkommen. Das ist die neue Schöpfung, wo das Alte vergangen ist. Ja? Aber das Fleisch haben wir immer noch an uns. Unsere Seele ist immer noch geprägt von fleischlichen Gedanken und deswegen unsere Gesinnung, der Geist, der wird prozesshaft erneuert. Also auf der einen Seite, wir haben einen erneuerten inneren Menschen, einen erneuerten Geist, aber unser Denken wird Schritt für Schritt, und es ist wachstümlich, erneuert. Und diese alte rebellische Sündennatur haben wir abgelegt, aber das Fleisch haben wir immer noch durch den Leib an uns. Das ist so unsere geistliche Situation, so wie ich es aus der Bibel lesen kann. Und es ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir das verstehen, damit wir auch verstehen, wie können wir mit Kraft an diesem inneren Menschen gestärkt werden. Denn wir sehen ja, dass im Grunde unser Glaubensleben in einem gewissen Kampf zwischen Geist und Fleisch, zwischen diesem inneren Menschen und den fleischlichen Begierden sich abspielt. Und wenn wir fleischlich sind, wenn wir dem Fleisch Raum geben, unserem Begierden, unseren Lüsten, unserem Ego, dann wird der innere Mensch geschwächt. Und wir haben nicht die Kraft, dem Herrn Jesus konsequent nachzufolgen. Dann stolpern wir, dann sündigen wir, dann driften wir ein Stück ab vom Herrn. Und dann leidet übrigens auch unsere Widerstandsfähigkeit, unser geistliches Immunsystem in Bezug auf Verführung. Deswegen ist es auch so eine Gefahr. Ja, ein fleischlicher Christ ist viel anfälliger für Irrlehren und Verführungen als ein geistlicher Christ. Das müssen wir bedenken. Deswegen ist also sozusagen ein geistliches Gesundheitsprogramm für den inneren Menschen etwas sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles. Ja, dass wir nicht unseren inneren Menschen vernachlässigen und verhungern lassen. Das hat auch etwas mit unserem Bibellesen und Gebet zu tun. Wisst ihr, so wie der äußere Mensch es braucht, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen zum Essen, damit er nicht irgendwo geschwächt wird und unfähig wird, die Arbeit zu tun, die er tun muss. Genauso braucht auch der innere Mensch Nahrung. Und das ist oft ein ganz großes Problem in der heutigen Zeit, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, in der Stille den Herrn im Gebet zu suchen, alle unsere Anliegen auf den Herrn zu werfen, auf den Herrn zu hören beim Bibellesen, sein Wort zu studieren. Und dann wundern wir uns, wenn unser innerer Mensch immer schwächer wird, wenn wir den persönlichen Umgang mit unserem Herrn vernachlässigen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem geistlichen Leben, dass wir erkennen, wenn ich mein Fleisch stärke, dann werde ich automatisch geistlich zurückgehen. Wenn ich meinen inneren Menschen vernachlässige, dann wird er automatisch geschwächt werden und ich werde immer fleischlicher werden und immer weiter vom Herrn wegdriften. Umgekehrt, ich kann meinen inneren Menschen stärken, dadurch, dass ich mir mehr Zeit nehme zum Gebet, dass ich wirklich auch lebe im Licht. Das ist ganz wichtig, denn der innere Mensch kann auch befleckt werden, der kann durch Sünde befleckt und geschwächt werden. Deswegen heißt es ja auch in 2. Korinther 7, Vers 1, dass wir uns reinigen sollen von aller Befleckung des Geistes und des Fleisches. Ja, wir können uns im Geist beflecken. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in der heutigen Zeit immer mehr um sich greift. Ja, dadurch, dass übers Internet alle möglichen üblen Dinge, moralisch üblen Dinge, auch üble Bilder sofort sichtbar sind und schnell aufgerufen werden können, kommt es immer öfter dazu, dass wir uns durch unreine Dinge beflecken und verunreinigen. Und da müssen wir ganz wachsam sein und uns von solchen Dingen fernhalten. Das gilt zum Beispiel auch für weltliche Romane, für Fernsehfilme, für ganz viele Dinge, wo letztlich Sünde und übles weltliches Zeug vor unseren Augen aufgestellt wird und vorgeführt wird. Und wenn wir uns da einlassen drauf, dann beflecken wir uns innerlich und wir schwächen den inneren Menschen. Und unser Fleisch wird dementsprechend gestärkt. Dagegen, wenn wir wirklich bewusst in der Selbstverleugnung leben, in der Buße, in der Bereinigung der Sünden, dann wird unser innerer Mensch gestärkt und wir haben mehr Kraft zu überwinden. Also das sind schon Dinge, da haben wir selber eine Verantwortung. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, Gott muss das irgendwie machen, dass der Mensch, der innere Mensch gestärkt wird, sondern wir selber haben es in einem gewissen Sinn auch eine Eigenverantwortung, so wie wir auch eine Verantwortung für unseren Leib haben. Wir können auch nicht unseren Leib vernachlässigen und ruinieren und dann sagen, ja, Gott muss ihn irgendwie heilen, ja, sondern wir haben eine eigene Verantwortung und dann dürfen wir Gott vertrauen. Und so ist es auch mit dem inneren Menschen. Also die Frage ist, wie lebe ich mit dem Herrn auch im Alltag? Lebe ich so, dass ich darauf achte, dass mein innerer Mensch immer wieder Zufluss an Kraft bekommt durch die Gemeinschaft mit Gott? Und das heißt auch manchmal, dass wir über unsere Routinegebete und Andachten hinausgehen müssen. Wisst ihr, manchmal sind wir in Krisen, in Schwierigkeiten, vielleicht auch vor wichtigen Weichenstellungen, vor wichtigen Entscheidungen. Ja, ob das jetzt Berufswahl ist, ob das vielleicht auch die Wahl eines Ehepartners ist. Und dann müssen wir in besonderer Weise stille werden vor Gott, uns Zeit nehmen, den Herrn zu suchen im Gebet und wirklich auch Zeit nehmen, dass wir innerlich zur Ruhe kommen vor Gott, um seinen Willen zu erkennen. Und diese Gemeinschaft, die wird oft heute vernachlässigt. Der Teufel drückt uns so sehr und treibt uns umeinander mit Hektik, mit allen möglichen scheinbar oder wirklich wichtigen Aufgaben, hier und da und dort. Der Mensch kommt kaum noch zur Ruhe. Ja. Und da müssen wir uns ganz bewusst Zeiten nehmen. Ich habe manches Mal so Zeiten auch genommen, wo ich einfach gesagt habe, so und jetzt fasten wir heute und dann wird den ganzen Tag einfach Zeit genommen zum Gebet. Solche Tage können und müssen wir uns rausnehmen. Für andere Sachen, die uns wichtig sind, nehmen wir sowas auch raus. Ja? Warum nicht dafür? Und das ist, denke ich, auch in der heutigen Zeit wichtig, dass wir verstärkt darauf achten, dass unser innerer Mensch nicht unterernährt wird und zu kurz kommt. Ja? Und da, denke ich, ist es ganz wertvoll, dass wir uns da Gedanken drüber machen, wie kann ich diesen inneren Menschen stärken. Dieser innere Mensch ist etwas ganz Wunderbares, weil er innerlich verbunden ist mit Christus. Und das ist etwas von dem Gewaltigsten, dass wir dem Geist nach, dem inneren Menschen nach, mit dem erhöhten und verherrlichten Herrn ständig verbunden sind. Außen sind wir hier auf der Erde gefordert durch alle möglichen Verpflichtungen, aber innerlich haben wir eine beständige Leitung zu dem verherrlichten Herrn im Himmel. Und da wollen wir uns vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen. Zum Beispiel in 1. Korinther 6 steht etwas ganz Bemerkenswertes, was man oft nicht so überliest und vielleicht nicht so ganz sich überlegt, was das bedeutet. Ja, 1. Korinther 6, Vers 17, da heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Derselbe Geist, der den Herrn Jesus Christus erfüllt, ist auch in uns. Und das heißt, wir haben im Geist unmittelbar Gemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn im Himmel. Und da gehört noch etwas anderes dazu, was im Epheserbrief steht. Und das ist auch im Grunde eine gewaltige Wahrheit. Wenn wir die richtig verstehen würden, würde das unser geistliches Leben, denke ich, sehr verändern. Wir lesen nämlich in Epheser 2 ab Vers 4 folgendes. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das finde ich eine gewaltige Wahrheit. Äußerlich sind wir hier auf der Erde. Wir sind immer noch irdische, dem Leib nach. Ja? Adam heißt ja der Erdling, der Irdische. Das sind wir noch, dem Leib nach. Aber dem Geist nach, dem inneren Menschen nach, können wir schon im Himmel sein. Wenn wir das verstehen, was da geschrieben steht. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist die Voraussetzung. Ich bin aber auch mit Christus geistlich gesehen auferweckt und versetzt in die Himmelswelt. Und wisst ihr, das brauchen wir im Grund. Dass wir immer wieder mitten in den irdischen Anfechtungen mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben und uns schenken lassen, dass wir die Dinge von oben her sehen. Ja? Wenn wir unsere eigene Situation von oben her sehen, aus der Perspektive des Christus, der aus in der Himmelsherrlichkeit auferweckt ist, der den Sieg bereits errungen hat, dann werden unsere Probleme anders aussehen. Dann werden wir merken, ich bin ja mit dem Sieger verbunden, mit dem Überwinder, mit dem, der alles neu gemacht hat und neu machen wird. Und dann haben wir eine andere Perspektive auf unsere Situation hier auf der Erde. Ja? Ich denke, viele Gläubige verstehen das nicht, dass wir mit Christus in die Himmelswelt versetzt sind. Und deswegen, wir haben noch ein zweites Zeugnis für diese Wahrheit, das mir sehr, sehr kostbar ist. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, Kolosser 3, ab Vers 1. Da geht es noch einmal, da geht es nicht darum, dass wir Visionen haben und den Himmel sehen und Christus im Himmel sehen. Die Bibel sagt genau, das tun wir nicht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen ihn nicht. Wir haben das schon gelesen, 1. Petrus 1. Wir sehen ihn jetzt nicht, wir glauben an ihn, aber wir können im Geist trotzdem dort im Himmel Gemeinschaft mit Christus haben. Und wir sind damit diesen ganzen irdischen Dingen innerlich entrückt. Kolosser 3, Abvers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist das nicht etwas Kostbares? Wenn wir uns das überlegen, geistlich gesehen ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, wir haben sozusagen, wir sind schon verankert im Himmel. Wir sind geborgen in Christus. Und da kann der Teufel nie hin. An diesen Ort, diesen Bergungsort, kann der Satan niemals erreichen. Geborgen mit Christus in Gott. Und das heißt, geistlich gesehen bin ich schon ein Himmelsbürger. Auch wenn ich noch hier auf der Erde mich bewähren muss in mancherlei Kämpfen und Anfechtungen. Geistlich gesehen darf ich wissen, die Auferstehungskraft des Herrn Jesus ist meine Kraft. Der Auferstehungssieg des Herrn Jesus ist mein Sieg. Und in dem Herrn Jesus überwinde ich weit jede Schwierigkeit. Und das ist das, was uns Kraft geben kann. Dass wir aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der im Himmel ist, der bereits gesiegt hat, der sich gesetzt hat zur Rechten des Vaters, der in der Ruhe ist und auch ich darf in ihm zur Ruhe kommen. Mitten in allen Problemen des Alltags. Mitten in dem, was mir Not macht. Ich bin mit Christus auferweckt und in die Himmelswelt versetzt. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann darf ich auch mich mit den himmlischen Dingen beschäftigen. Und ich darf gestärkt werden durch diese Gemeinschaft mit dem Herrn im Himmel. Und das vernachlässigen wir oft. Wir leben so, als würden wir nur auf der Erde leben. Als hätten wir nicht diese Gemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn im Himmel. Und das ist oft unser Fehler. Wenn wir diese Gemeinschaft pflegen, dann stärkt Gott durch seinen Geist unseren inneren Menschen. Und dann werden wir Überwinder werden. Dann können wir aus Gnade überwinden. Während wenn wir die ganze Zeit uns von irdischen Dingen hin und her treiben lassen und menschlich denken und fleischlich handeln, dann sind wir Verlierer. Dann kommen wir manchmal unter die Räder. Dann werden wir sündigen und in Niederlagen geraten, die gar nicht sein müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wie gestalte ich eigentlich mein geistliches Leben? Was ist mir denn wichtig? Ist mir das unheimlich wichtig, dass ich irgendwie im Beruf vorankomme, dass ich irgendwie nette Gemeinschaft mit netten Leuten habe, menschlich auf einer seelischen Ebene? Oder ist das Wichtigste für mich meine Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn? Lebe ich für mich oder lebe ich für ihn? Für was nehme ich mir Zeit? Für was opfere ich vielleicht den Erstling meiner Zeit? Ja? Es gibt ja Erstling und es gibt Restzeit. Ja? Die Erstlingszeit ist die Zeit, wenn ich morgens wach bin und noch nichts anderes von dem Tag auf mich einströmt. Deswegen ist der Gedanke von der Morgenwache nicht so schlecht, von der Morgenandacht, wenn man das irgend machen kann. Ja? Wenn man mal die ganzen Aufgaben schon mal so in sich aufgenommen hat und schon viele Sachen am Tag gemacht hat, ist viel schwieriger, still zu werden im Gebet. Gebe ich den Erstling meiner Zeit dem Herrn oder verwende ich den für ganz andere Dinge? Ja? Wie wichtig nehme ich die Pflege des inneren Menschen? Wenn ich sündige, wenn ich mich befleckt habe, trage ich das dann tagelang mit mir rum? Wenn ich Streit habe mit einem Bruder, mit einer Schwester, Groll, Unvergebenheit, schleppe ich das mit mir rum, dann werde ich feststellen, mein innerer Mensch wird immer kränker und immer schwächer. Oder bereinige ich das sofort? Dann werde ich feststellen, jetzt ist wieder Kraft da, jetzt ist wieder der Frieden da. Also da geht es darum, dass wir im Alltag wirklich in der lebendigen, praktischen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus leben. Dass wir jede Last ihm bringen, jede Sorge ihm bringen, statt uns selber damit rumzuärgern und sie auf uns lasten zu lassen. Auch das schwächt den inneren Menschen. Wenn ich alle meine Sorge auf den Herrn werfe, wie Gott es mir gebietet, dann ist der innere Mensch frei, dem Herrn zu danken, zu loben, zu beten. Es kann aber auch sein, dass unser innerer Mensch geschwächt ist und belastet ist und wie verstummt vor drückenden Lasten. Sorge ich mich darum? Wir wissen ja den Weg. Wir dürfen alles dem Herrn sagen. Wir dürfen ihm bekennen, vor ihm beugen, Buße tun. Tun wir es auch? Oder schleppen wir diese Dinge mit uns rum? Das sind so Fragen. Geistliche Hygiene. Geistlicher Umgang. Geistliche Gesundheitsübungen und Gesundheitspraxis für den inneren Menschen. Das ermutigt uns die Bibel dazu. Also das, was uns belastet, was uns befleckt, wegtun. Das sind manchmal auch Sorgengedanken. Wisst ihr, wir neigen dazu, uns Sorgen zu machen. Manche mehr, manche weniger. Das ist vor allem auch ein Problem, das oftmals Frauen betrifft, die innerlich niedergedrückt werden mit Sorgengedanken, die sich alle möglichen Sorgen machen. Was ist, wenn? Und das ist eine ganz große Gefahr, dass damit unser innerer Mensch Schaden leidet. Ja? Sorgengedanken, wenn wir auf die Dauer mit ihnen umgehen, ist letztlich Sünde und Unglauben. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja? Sorgengedanken können uns angehen. Das ist keine Sünde. Aber wenn ich sie behalte, anstatt sie auf den Herrn zu werfen, dann wird es irgendwann zur Sünde, weil ich nicht mehr mit Gott rechne, der ja für mich sorgt als liebender Vater, der alle Macht hat, um meine Not zu wenden, sondern ich rechne nur noch mit mir selber und mit meinen Problemen. Ja. Es gibt auch manche Menschen, die in Gedanken wirklich immer wieder sich sorgen, ich könnte diese Krankheit, jene Krankheit haben, ja. Und die schon alle möglichen Probleme und Krankheiten im Gedanken durchgemacht haben und keine einzige wirklich eingetroffen ist. Ja? Auch das ist etwas, das belastet den inneren Menschen. So sollten wir nicht leben. So brauchen wir auch als Christen nicht zu leben. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann dürfen wir wissen, ich darf mich nicht sorgen um den morgigen Tag. Der Herr Jesus sorgt für mich. Er hat mein Leben, meine Zukunft in seiner Hand. Und dann wird der innere Mensch frei. Und dann kann ich auch Freude und Frieden haben und stehe über den Dingen, statt mich von ihnen niederdrücken zu lassen. Wenn ich mit dem Herrn Jesus in dieser Gemeinschaft lebe, dann bin ich auch kein Getriebener. Wisst ihr, wir lassen uns manchmal von den Umständen, von unseren Problemen treiben, dass die uns richtig hinter uns herhetzen und uns vor sich herjagen. Und das kann eigentlich nie sein. Wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann dürfen wir einen Standpunkt im Glauben einnehmen, dass wir über den Umständen stehen und uns nicht von ihnen diktieren und treiben lassen. Warum? Weil wir mit dem Herrn Jesus auferweckt sind, der auch über den Umständen steht. Weil sein Sieg unser Sieg ist. Deshalb brauchen wir uns nicht von Umständen und Sorgen niederdrücken lassen. Das ist ganz wichtig, dass wir da verstehen, dass wir sozusagen innerlich wachen über dem inneren Zustand unseres inneren Menschen. Ich habe auch schon gesagt, wir sollten lernen, im Licht zu wandeln, beständig 1. Johannes 1 zu praktizieren. Das möchte ich noch einmal hervorheben. Es kann passieren, dass wir sündigen, dass wir einen falschen Gedanken hegen, dass wir jemanden etwas Verkehrtes sagen, ein böses Wort, Zorn, Ärger, diese Dinge kommen vor im Alltag. Aber lasst sie uns nicht mit uns herumschleppen. Wir lesen ja diese Worte im 1. Johannes 1 und das ist ein Geheimnis, wie unser innerer Mensch gestärkt werden kann. Ab Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, das bedeutet, wenn wir gesündigt haben, dann lasst uns das sofort dem Herrn bekennen. So schnell wie möglich. Möglichst in der nächsten Minute. Nicht erst nach einer Stunde oder abends oder nach 3 Tagen, sondern so schnell wie möglich. Das ist so eine Maßnahme, wie unser innerer Mensch gestärkt wird, weil jede unbekannte Sünde schwächt den inneren Menschen und lähmt unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Deshalb, sobald uns da etwas bewusst wird, bekenn es. Bring es dem Herrn, bring es ans Licht. Und der Herr Jesus wird dich davon reinigen. Und diese Befleckung ist wieder weg und wir können dann weitergehen. Und wie gesagt, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist eben, dass wir unser Fleisch wirklich gekreuzigt halten, mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ich möchte noch einmal Galater 5 uns in Erinnerung rufen. Wir hatten diese Bibelstelle schon diese Tage einmal betrachtet. Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben oder durch den Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln oder durch den Geist wandeln. Also das ist ganz wichtig. Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt. Und wenn wir dem Fleisch Raum geben, dann wird unser innerer Mensch immer schwächer. Wenn wir aber bewusst fleischliche Begierden, Eigensucht, Trägheit, Ungehorsam, diese Dinge in den Tod Christi geben, in dem Bewusstsein, ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist meine Stellung, ich bin diesen Dingen gestorben. Und wenn ich diese Stellung einnehme, wenn zum Beispiel bei mir Ärger, Unvergebenheit, Groll aufkommt, dass ich ganz bewusst im Glauben sage, ich gebe diese Dinge in den Tod Christi, dann darf ich auch erfahren, dass diese Dinge ihre Macht über mich verlieren und ich innerlich frei werde, den Willen Gottes zu tun. Das ist ein Leben als Überwinder, ein Leben im Sieg, das schenkt uns der Herr Jesus, wenn wir da im Glauben in dieser Stellung bleiben und immer wieder unser Eigenleben, sobald es sich äußern will, bewusst in den Tod gehen. Und dann rechnen wir mit der Auferstehungskraft des Herrn Jesus, mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Und dann dürfen wir erfahren, dass wir die Sünde überwinden können, unsere Begierden überwinden können und dass der Geist Gottes uns die Kraft gibt, Gottes Willen zu tun. Und wir brauchen diese Kraft des Geistes. Wir müssen im Geist wandeln, sonst können wir nicht in diesen geistlich herausfordernden Situationen gegen den Strom schwimmen und dem Herrn treu dienen. Dazu brauchen wir diese Auferstehungskraft des Herrn Jesus, die in uns ist, aber wir können sie blockieren. Wir können es so leben, dass wir diese Auferstehungskraft nicht erleben und erfahren. Vielleicht lesen wir doch auch noch einmal das, was der Apostel Paulus da in Epheser 1 dazu sagt. Das ist auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Ein kompliziertes Wort, ein langer Satz, aber ein wichtiger Gedanke, eine wichtige Wahrheit für unser geistliches Leben. Epheser 1, Abvers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, wir können diese tiefen Gedanken gar nicht so ganz ausschöpfen hier in diesem Rahmen. Aber ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, Gott bezeugt uns diese mächtige Auferstehungskraft, durch die Gott den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft wirkt in jedem von uns. Diese Kraft, wo der Apostel Paulus gar nicht weiß, wie er es ausdrücken soll. Die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind drei griechische Begriffe für Kraft, kombiniert miteinander, um das deutlich zu machen, wie groß diese Kraft ist. Übrigens ähnlich hat der Paulus auch in Epheser 3 argumentiert. Ja, diese Kraft ist viel größer, als wir verstehen können. Diese Kraft wirkt in uns. Durch diese Kraft wirkt der auferstandene Christus in uns und wir dürfen durch diese Kraft überwinden. Aber die Bedingung ist, dass wir mit dem Herrn in lebendiger, enger Gemeinschaft sind. Dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Dass wir wirklich diesen inneren Menschen pflegen und ihm Raum geben und wirklich auch all das tun, damit dieser innere Mensch mit dieser Kraft gestärkt wird. Aber wir haben diese Kraft, der Herr hat sie uns geschenkt und wir dürfen mit ihr rechnen im Glauben. Wenn wir angefochten sind, wenn wir in Nöten sind, dann dürfen wir diese Kraft im Glauben an. Und das möge der Herr uns schenken, dass wir lernen, im Glauben mit dieser Kraft Gottes zu rechnen, mit dem Sieg, den der Herr Jesus für uns errungen hat. Wir selber sind kraftlos. Wir selber haben keinen Sieg in uns. Wir können nicht überwinden ohne Christus. Aber weil wir verbunden sind mit dem verherrlichten Herrn, deshalb gibt Gott uns Sieg und Kraft durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das dürfen wir exerzieren, das dürfen wir praktizieren in unserem Alltag. Und vielleicht lesen wir da auch noch zum Abschluss aus dem 1. Korintherbrief den Abschluss dieses Auferstehungskapitels. Wir haben jetzt viele Bibelstellen gelesen, jetzt kommt noch mal eine. Da geht es um die Auferstehung des Herrn Jesus, 1. Korinther 15. Und am Ende sagt der Apostel Paulus, Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben Sieg. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir dürfen, auch wenn wir selber in uns kraftlos sind, so wie der Apostel Paulus es auch gesagt hat, dann dürfen wir dennoch mit dem Sieg des Herrn Jesus, mit seiner Auferstehungskraft rechnen. Und durch die Auferstehung des Herrn Jesus hat der Herr Jesus den Satan besiegt, die Welt besiegt, die Sünde besiegt, das Fleisch besiegt, den Tod besiegt. All das ist überwunden, ist schon besiegt in dem Herrn Jesus. Und diesen Sieg, an dem haben wir Anteil. Aber nur im Glauben. Ja? Wenn wir gar nicht mit diesem Sieg rechnen und nicht im Glauben diesen Sieg einnehmen, dann werden wir ihn auch nicht erfahren. Aber wenn wir wirklich diese Stellung in Christus einnehmen, dass wir mit ihm gekreuzigt, auferweckt und in die Himmelswelt versetzt sind, dass wir Anteil haben an seinem Sieg, dann dürfen wir auch immer wieder in den Anfechtungen und Schwierigkeiten des Alltags erleben, der Herr Jesus gibt Sieg. Er gibt Kraft zu überwinden. Durch seine Gnade überwinden wir weit. Wir sind mehr als Überwinder. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und das möchte ich uns wünschen, dass wir mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen, dass wir nicht müde werden und nicht matt werden, dass wir nicht resigniert aufhören, dem Herrn zu dienen, dass wir nicht aus unserer Verantwortung weggehen, dass wir uns immer wieder neu stärken lassen, Lasten zu tragen um des Herrn Jesu willen, in seiner Kraft, in seiner Auferstehungskraft. Wir brauchen das als Gläubige im Alltag, im Beruf, in einer feindlichen Welt. Wir brauchen das in der Gemeinde. Ganz besonders brauchen es die Brüder, die dem Herrn dienen, als Älteste, als Gemeindeleiter und Verantwortliche, als Mitarbeiter, als Prediger. Wir brauchen immer wieder neu die Kraft des Herrn, die Stärkung des inneren Menschen durch den Herrn Jesus. Und lasst uns das auch wirklich dann sehen, dass wir in der Arbeit fortfahren. Es gibt viele Widrigkeiten, viele Schwierigkeiten, viele menschliche Widerstände und Enttäuschungen. Aber lasst es uns so machen wie der Apostel Paulus, der auch sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. 2. Korinther 4. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und dann können wir weiter dienen. Dann können wir festbleiben, unerschütterlich, uns nicht wegbewegen lassen von den Winden dieses Zeitgeistes und der Welt und der Verführungen, sondern wir bleiben in Christus, wir bleiben bei seiner Wahrheit. Wir lassen uns nicht zurückdrängen, beiseite drängen von dem Feind und seinen Angriffen. Wir nehmen immer zu in dem Werk des Herrn. Das heißt, dass wir wachsen im Dienst für den Herrn Jesus. Und dass wir wissen, unsere Arbeit, unsere Mühe ist nicht vergeblich. Um des Herrn willen, im Herrn. Der Herr sorgt dafür, dass aus unserem Dienst, wenn wir es in seiner Kraft tun, Ewigkeitsfrucht erwächst. Frucht, die wir einmal sehen werden in der Ewigkeit, wenn der Herr uns Lohn zuspricht für unsere Mühe, für unseren Dienst, für unsere Arbeit. Und hier schon will er uns in seiner Gnade alles darreichen, was wir brauchen. Alle Kraft, allen Mut, alle Gnade haben wir in Christus. Möge der Herr uns diesen Blick schenken und uns da geistlich stärken auf dem Weg, der uns verordnet ist. Amen. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir rühmen dich und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du um unsretwillen arm und schwach wurdest. Du bist als Mensch auf die Erde gekommen. Du hast dich willig ans Kreuz schlagen lassen, um unsere Schuld und Sünde zu sühnen. Du warst bereit, den Tod des Sünders an unserer Stelle zu erdulden. Du wurdest ganz bewusst in Schwachheit gekreuzigt, aber du bist in Kraft auferweckt worden und auferstanden. Und wir dürfen sehen, wie groß dieser Sieg deiner Auferstehung ist, wie herrlich es ist, dass du alle unsere Schuld und Sünde für immer getilgt hast und dass du in deiner Auferstehung den Satan und die Welt und das Böse und die Sünde und unser Fleisch, all das besiegt und überwunden hast. Herr, und lass uns im Glauben mit dieser Auferstehung rechnen, mit deinem Sieg rechnen, mit deiner Kraft rechnen, die du uns mitteilst, wenn wir Gemeinschaft mit dir haben. Herr, und lass uns auch dieses im Grund so schwer begreifliche verstehen, dass wir mit dir auch in die Himmelswelt versetzt sind. Dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen, jenseits aller Anfechtungen, jenseits alles, was uns bedrängt. Dass wir auch unsere eigene Situation aus der Himmelsperspektive von dir her sehen dürfen, anstatt von der irdischen Perspektive her. Herr, schenke uns Kraft und Mut, schenke uns Gnade auch zu erkennen, wo wir unseren inneren Menschen vernachlässigt haben, wo er vielleicht befleckt ist von Sünde, die wir bereinigen sollten, wo er niedergedrückt ist durch Sorgenlasten, durch unbiblische, verkehrte Dinge, die wir geduldet haben in unserem Leben. Herr, schenke doch, dass wir da aufräumen, dass wir ganz neu uns stärken lassen von dir, dass wir ganz neu mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen, damit wir in dieser schwierigen Zeit dir nachfolgen und deinen Willen tun können. Herr, lass uns leben zu deiner Ehre. Du willst uns die Kraft und den Sieg dazu geben. Und wir preisen und rühmen dich dafür. Schenke deinen Segen, dass dieses Wort, was wir hören durften an diesem Tag, doch in uns bewahrt wird und weiterwirkt. Schenke auch Gnade, wenn wir jetzt noch Austausch und Gemeinschaft haben. Herr, wir wollen dich preisen und dir von Herzen danken, dass du uns so sehr liebst, dass du der gute Hirte bist, der sich um unsere Seele sorgt und der uns auch an das himmlische Ziel bringen wird. Dir sei Ehre, Dank und Anbetung. Amen.